Es scheint mir ganz notwendig, ein paar Worte in der gegenwärtigen Situation über den Irakkrieg zu sagen. Ich halte es für unmöglich, da einfach so zu tun, als wäre nichts. Nun ist das Problem natürlich das, dass nur dem eigenen guten Gewissen und vielleicht einem gewissen Gut-Feeling gedient ist, wenn man jetzt ein Statement abgibt und sagt, ich finde das Punkt, Punkt, Punkt. Kommt jemand anderer und sagt, er findet das aber oder sie findet das aber anders. In dem Moment, in dem ich das gesagt habe, bin ich aber bereits vollkommen drinnen in der Thematik der Philosophie, bin da drinnen, was wir in der Hegel-Veranstaltung schon mehrfach diskutiert haben und weiter diskutieren werden. Nämlich, was ich versuchen werde, ist Ihnen einfach nur ein paar Gedankenlinien zu geben, wie man im philosophischen Bereich nach meiner Auffassung damit umgehen kann. Warum wir damit sofort im Bereich der Philosophie sind, lässt sich mit Hinblick auf Hegel insofern sehr leicht und problemlos ansprechen, als es für Hegel der Skandal der Philosophie ist und auch die Aufgabe, also ein Skandal, von dem aus die Philosophie ihre Inspiration bezieht und die Aufgabe, von der aus sie weitergeht, dass es genau diese Meinungsvielfalt gibt, dass man, was ich eben besprochen habe, beobachten kann, es gibt diese Stellungnahme, es gibt die andere Stellungnahme. Wir sind je nach Lebensgeschichte, nach Überzeugungssystem und so weiter von dieser und jener Position überzeugt, wie man so sagt. Und wir haben ein gutes Gefühl, wenn wir unter Anführungszeichen diese Überzeugung äußern und auf diese Art und Weise Community herstellen. Das ist für Hegel nicht ausreichend. Das ist genau das, wo die Philosophie anfangen muss, sich zu fragen, was steckt denn da dahinter? Ich sage Ihnen gleich glatt und blank das Stichwort, das zwar so nicht mehr ganz gebräuchlich ist, aber letztlich operativ noch immer hinter dem Diskurs in solchen Zusammenhängen sieht, was ist denn wahr, was ist denn die Wahrheit in diesem Zusammenhang. Es geht nicht darum, einzelne Meinungen zu vergleichen, sondern was ist die Sache und anknüpfend an was ist die Sache, was muss man diesbezüglich sagen, was ist an dieser Stelle richtig. Die Bedenken, die ich gehabt habe, wie ich mir gedacht habe, ich muss vorher etwas über den Irakkrieg sagen, in Einleitung zu dieser Lehrveranstaltung, kann man unter anderem dann auch so beschreiben, dass ich mir gedacht habe, also woher bin ich denn kompetent dazu, woher ziehe ich meine Quellen der Wahrheit? Ich bin kein Politiker, ich bin kein Militärexperte, ich bin nicht einmal ein Sozialphilosoph oder eine Sozialphilosophin, ich bin kein Völkerrechtsexperte. Woanders kann ich denn anknüpfen bei der Frage, mir hier eine Meinung zu bilden und eine Stellungnahme abzugeben? Und als Antwort auf diese Frage habe ich mir selber gegeben, ich muss tatsächlich die Situation, in der ich mich vorfinde, in eine Beziehung setzen zu meinem Arbeitsgebiet. Das, womit ich mich beschäftige, wovon ich einigermaßen sicher sagen kann, da kann ich die Sache abschätzen. Es geht also nicht darum, ein öffentliches Forum, wie es das jetzige hier zum Beispiel ist, dazu zu verwenden, Ihnen mitzuteilen, ich habe noch diese und diese Auffassung. Es ist ungefähr so, wie wenn ich Ihnen sage, ich fahre dort und dort auf Urlaub, ich gebe Ihnen quasi die Empfehlung, dorthin zu fahren. Das kann es ja nicht sein. Ich muss versuchen, diese Situation in einen Bezug zu setzen, zu etwas, womit Sie arbeiten können, womit auch ich arbeiten kann und wo an dieser Stelle eine Diskussion und aber auch eine Auseinandersetzung nach Sachregeln möglich ist. Ich bin, wie Sie vielleicht wissen, hauptsächlich beschäftigt mit Medienphilosophie im Moment, digitalen Kommunikationsformen, und möchte Ihnen darum etwas über den Medienaspekt dieser Sache sagen und möchte die Wahrheitsfrage, die ich am Anfang gestellt habe, auch in Beziehung zu dieser Medienfrage stellen. Unter anderem gibt es einen guten Grund dafür insofern, als es im ersten Golfkrieg diese unselige Diskussion gegeben hat, im Zusammenhang mit, gerade mit Medienphilosophie. Sie wissen, Baudrillard, dieser Krieg hat nicht stattgefunden, es handelt sich um einen virtuellen Krieg und solche Dinge. Das ist eine Diskussion, die irgendwie recht schick klingt, die aber meiner Einschätzung nach doch eine sehr bedenkliche, gefährliche ist. Und bevor das gleich wieder anfängt, möchte ich Ihnen ein paar Gedanken diesbezüglich sagen. Die Situation von der Medienphilosophie her betrachtet, würde ich so knapp skizzieren. Wir haben die Auffassung, also in dem Maß, in dem Sie, ich an Philosophie interessiert sind, unterstelle ich mal, dass diese hegelianische Voraussetzung, wir sind nicht einfach ein Panel von Fachleuten, die ihre Meinungen austauschen, sondern wir sind unterwegs nach der Suche nach einer Wahrheit der Sache, was man wirklich behaupten kann, was man festhalten kann in diesem Zusammenhang und wovon man überzeugt sein kann. Das ist eine Voraussetzung, die noch immer herrscht, gesellschaftlich herrscht, und die in der Philosophie in einer gewissen Weise sogar glorifiziert wird als die Frage nach der Wahrheit in solchen Zusammenhängen. Und es ist zu sagen, einfach als Statement, das ist jetzt sowohl ein philosophiegeschichtliches Statement als auch ein Statement aus der Mediensituation, dass diese Frage nach dem, was ist da wahr, auf eine bemerkenswerte, um es neutral zu sagen, bemerkenswerte Art und Weise sowohl durchlöchert als auch noch immer gültig und allenfalls tödlich gültig ist, nämlich die Frage, die Frage, was ist die Wahrheit davon? Durchlöchert in dem Sinn, dass jeder und jede von Ihnen merkt und weiß, sofort die Schaltung hat, wenn sich jemand hinstellt und sagt, das ist jetzt so und darum müssen wir, dann wird sofort dazugehört, das ist nicht so, sondern das ist machtorientiert, das ist von Interessen geleitet, das ist relativ auf ein bestimmtes Einschätzungssystem. Das zu diskutieren, inwiefern das korrekt ist, wie man mit dem Wahrheitsproblem umgehen kann, wäre eine eigene Veranstaltung. Ich weise Sie nur darauf hin, dass diese Art von Relativismus natürlich sofort in solchen Stellungnahmen sofort getriggert wird. Und es ist gerade an dieser Stelle aber auch zu sagen, dass zu der Durchlöcherung des Wahrheitssuchens die zweite Perspektive kommt, nämlich die Perspektive des Schulterschlusses. Wir haben ja eine unselige Erfahrung mit dem Schulterschluss im österreichischen politischen Kontext, und es ist einfach, es ist sehr deutlich und geht durch die Medien, dass dieser Schulterschluss nicht nur eine österreichische Spezialität ist, sondern dass man das gerne macht aus bestimmten Gründen, und dass diese Schulterschluss-Einstellung nicht etwas ist, diesen einen Gedanken will ich Ihnen mal geben. Also diese Schulterschluss-Einstellung könnte man von der relativistischen Einstellung her, und hat man natürlich auch vielfach von der relativistischen Einstellung her lächerlich gemacht, so wie umgekehrt. Da fängt das Shouting-Match an, da fängt es an, dass diese beiden Positionen einander bekriegen und die schlimmsten Dinge unterschieben, die Falken und die Tauben und wie es so geht. Wie gesagt, das wäre eine Frage nach dem Status des Wahrheitsbegriffs in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, inklusive der philosophischen Diskussion, auf die ich nicht eingehen möchte. Insofern nehme ich jetzt hier nicht Stellung darüber, was die Wahrheit ist. Ich sage Ihnen was anderes, worauf ich hinaus möchte. Hat etwas, wie angekündigt, mit Medienphilosophie zu tun. Und das ist das Folgende. Das ist inhaltlich, das war, was ich bisher gesagt habe, war mehr oder weniger Aufbereitung des Themas. Meine medientheoretische Einschätzung von dem, was jetzt passiert, ist die folgende. Wir leben in einer Reaktionszeit gegen, in Europa jetzt, also ich spreche über den europäischen Relativismus, wir leben in einer Zeit der Reaktion gegen Dogmatismus von Systemen, die sich verbinden mit Kaltem Krieg, die sich verbinden mit Propagandamaschinerie, mit Staatsfernsehen, die sich verbinden mit so etwas zum Beispiel wie dem antikapitalistischen Schutzwall. Alles das sind Konstrukte, an die sich viele von Ihnen noch erinnern können, wo man gesagt hat, in den Medien wird die Aufgabe durchgeführt, bestimmte Wahrheiten, von denen die Gesellschaft angeblich überzeugt ist, auf die entsprechende Art und Weise zu repräsentieren. In der Neujahrsansprache des Bundespräsidenten haben wir noch so ein kleines letztes Überbleibsel davon, was passiert, wenn der Leiter der Staatsgeschäfte sich an einer vorgehobenen Stelle in Jahren einer bestimmten Position an die Bevölkerung wendet und sagt, worum es geht. Das ist aber wirklich nur mehr ein kleiner Restbestandteil. Es gibt sozusagen die Vergangenheit, die eben Vergangenheit ist, dass man in den Medien, ich rede jetzt mal vom Fernsehen, vom Rundfunk hauptsächlich, nicht vom Internet, das wäre noch eine andere Geschichte, dass Fernsehen und Rundfunk, die ja Staatsbetriebe sind, sich verstehen auch als die Wiedergabe der offiziellen Staatsmeinung, dass also die Bürgerordnung, die gesellschaftliche Ordnung eines Nationalstaates mit seinen Bedürfnissen und mit seiner Interessensabwägung sich geradewegs abbildet auf die Medienapparaturen. Sie wissen, das gibt's nicht mehr. Die Medienapparaturen haben sich vervielfältigt. Das ist eine medientheoretische Bemerkung zu dem Durchlöchern des Wahrheitsbegriffes. Sie haben nicht mehr das eine ORF-Programm, das Sie jahrzehntelang hatten, dem Sie nicht auskonnten. Sie haben 50 Programme. Diese Abbildung funktioniert nicht mehr. Also schon ganz, selbst wenn es die Wahrheit gesellschaftlich noch gäbe, selbst wenn es in Österreich noch einen Konsens gäbe, der sich repräsentativ von einer Person artikulieren ließe, selbst wenn das der Fall wäre, würden Sie vermutlich auf einen anderen Kanal schalten, und sei es nur deswegen, weil das so vorhersehbar ist, was da kommt, selbst wenn Sie ihm zustimmen, wenn Sie sich sozusagen nicht die billige Situation des "Ich freue mich, dass der das jetzt sagt" geben. Und es ist natürlich klar, dass die beiden von mir genannten Bedingungen einander gegenseitig zuarbeiten, dass der Verlust der gemeinschaftlichen Staatsinitiative, also der gemeinschaftlichen Staatseinstellung und die Multiplizität der Medienkanäle ineinander greifen, dass wir gerade deshalb, weil wir diese unterschiedlichen Informationen haben, auch nicht mehr als ein Staatswesen eine bestimmte Einschätzung haben. Das heißt, es gibt die, man kann also wirklich schon sagen, nicht Durchlöcherung, sondern den Kollaps, den glatten Kollaps der Wahrheitsattitüde in den Medien diesbezüglich. Und wenn ich es jetzt zurückbeziehe darauf, was ich gesagt habe, dass Philosophie als Anliegen hat, nämlich zu fragen, was ist da der Fall, was ist die Sache, was ist vertretbar, welche Positionen lassen sich an dieser Stelle vertreten, dann muss man sagen, dass diese Entwicklung also auch für die Philosophie klarerweise desaströs sind, dass an der Stelle kein Halt mehr zu finden ist. Ich kann also diesen verschiedensten Meinungskanälen keine einfache philosophische Wahrheitsfrage entgegenstellen. Was ich aber kann, und das möchte ich nun eben Ihnen vor Augen führen, in Erinnerung rufen, ich kann das eine machen und das möchte ich machen, Sie darauf hinzuweisen, dass das, was wir haben, was wir in den Medien als Reaktion auf die Ereignisse haben, das ist nicht nichts. Um eine klassische, sehr berühmte philosophische Formulierung zu verwenden, das ist zwar nicht die althergebrachte Verkündigung von bestimmten Wahrheitsansprüchen, sondern, und da beginnt die Frage, was ist es denn? Was ist das, was wir haben? Wir haben Nachrichten, wir haben Berichterstattung. Diese Berichterstattung hat nicht den Charakter, dass Wahrheiten im höheren Sinn mitgeteilt werden, aber, und das ist sozusagen die systematische Bemerkung, die ich an dieser Stelle unterstreichen möchte, die Berichterstattung hat mehr oder weniger die Funktion davon übernommen, was einmal früher die Mitteilung von Wahrheit war. Wir wissen zwar nicht, was wir davon halten sollen, aber Fernsehen können wir zumindest, um das also auf einen Punkt zu bringen. Dass wir uns vor den Fernseher setzen und uns die Bilder anschauen, ist das funktionale Äquivalent davon, dass wir früher einmal gefragt haben, was ist davon zu halten. Wir, habe ich jetzt klarerweise sehr, sehr abstraktiv gesagt, mich eingeschlossen, will niemanden auf diese Art und Weise festlegen und niemanden diffamieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass in einer Mediengesellschaft das Fernsehen selbst schon in einer gewissen Weise die Einstellung zum Krieg ist. Weil und an der Stelle treffe ich auf den Problempunkt, der in medientheoretischen Überlegungen mit Sicherheit auch in Zukunft sehr, sehr deutlich gemacht werden wird, weil es nicht, also medientheoretisch Baudrillard-artig gesagt, trifft das so etwas wie das Moment, es geht gar nicht um den Krieg, es geht um die Berichterstattung vom Krieg, es geht darum, dass wir wissen, dass das Krieg ist. Das ist in einer bestimmten Art und Weise ist das korrekt, in der ich jetzt gerade eben formuliert habe, dass das, was uns da geboten wird, sehr wohl eine unter Aspekten von Wahrheit stehende Präsentation der Weltzustände ist. Es ist nicht so, dass was wir da sehen, halt nur einfach ein paar Facts sind und wir hätten dann noch die Möglichkeit, uns ein paar Meinungen darüber zu bilden. Sondern das ist schon Meinung, das ist schon vollkommen durchtränkt von Stellungnahmen zu dem, was ist, und zwar auch ohne, dass irgendetwas extra darüber gesagt wird, wie ich finde das aber gut. Also diese Art von dann noch einen Kommentar darüber machen, täuscht nur, dass es das gibt natürlich, dass es die Meinungsseite gibt, täuscht nur darüber hinweg, dass das, was wir haben, schon vollkommen durchtränkt ist von einer ganz bestimmten Auffassung, wenn man schon relativistisch ist, ich bin nicht relativistisch, aber das ist ein anderes Ding, aber wenn man schon relativistisch wäre, ich stelle mich jetzt auf den Bereich der Wahrheitsrelativistinnen, dann kann man sagen, das, was wir da haben, ist keineswegs jenseits der Wahrheit, sondern das ist eine Wahrheit, die sich mit uns vollzieht, der man sich schlecht entziehen kann. Was meine ich da mit ein wenig konkreter? Ich sag's auch noch einmal abgekürzt und schlagwortartig. Es gibt in den Medien eine Vorkehrung der Abhandlung von Ungewöhnlichkeiten, von Katastrophen. Diese Katastrophen haben ein breites Spektrum. Es handelt sich um Lawinenunglücke, Zugsunglücke, Erdbeben, Amokläufe, Kriegshandlungen, Revolutionen, sowas Ähnliches. Wenn sie besonders akut oder betreffend sind, gibt es Sondersendungen. Die Sondersendungen werden ausgezeichnet dadurch, dass man bestimmte Reporterteams dorthin schickt. Die Reporterteams haben eine bestimmte Auflage. Sie müssen sozusagen erkennbar authentisch sein. Sie müssen irgendwie dort sein. Sie müssen im Fernsehen bestimmte Bildwelt jeweils erfüllen. Das ist die Vorgabe, das ist der Filter, das ist die Notwendigkeit, die mit der zu operieren ist, damit wir von diesen Dingen erfahren. Und die und etwas, was das Erste, was also dazu zu sagen ist, ich sage nicht viel mehr als das Erste, was dazu zu sagen ist, diese Art von Methode, Berichtsmethode, die in die Medien eingeschrieben ist, es lässt sich wahrscheinlich was Alternatives denken, aber es ist schwierig. Das, was Rundfunk und Fernsehen entwickelt haben zur Verarbeitung dieser Art von Ereignissen, das ist, wenn man es jetzt wiederum philosophisch sagt, ich werde noch was darüber sagen, was es heißt, philosophisch zu sagen, das ist in einer Weise also eklatant lächerlich. Ich glaube, das wird vielleicht nicht große Diskussionen auslösen, sondern wird eher konsensfähig sein, dass wenn man sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich das Verhältnis von den Reporterinnen, die über das Lawinenunglück berichten, oder der Chef in der außenpolitischen Redaktion, die irgendwas über Bombenabwürfe sagt, was ist denn das Verhältnis davon? Da kann man nur sagen, es ist gigantisch. Es ist einfach eine gigantische Kluft, die an dieser Stelle entsteht. Und es ist die gigantische Kluft, die ich jetzt philosophisch diagnostiziere, als eine Kluft zwischen dem, was die Einschätzung dieser Ereignisse ist, und die Reaktion, über die wir in unserer Gesellschaft verfügen, die sozusagen jetzt 24 Stunden lang die permanente Reaktion auf diese Ereignisse ist. Auf das möchte ich Sie aufmerksam machen. Und das ist, wie ich Ihnen angekündigt habe, eine Form, in der ich heute jetzt Stellung nehmen möchte über das Verhältnis von Philosophie und Leben. Wenn ich also Leben hinschiebe auf die Ebene von was so alles in der Welt passiert und was die Gesetze sind, innerhalb derer wir damit umgehen können, dann ist das dieser Endlos-Sermon, dem wir unterliegen und in dem ich selbst natürlich auch drinstecke, Interesse habe, was habe ich anderes. Dieser Endlos-Sermon, der bestimmten Gesetzen unterliegt, im Verhältnis zu, was ist jetzt Philosophie? Philosophie habe ich Ihnen bisher nur dargestellt als die Frage nach, wie ist es denn nach der Wahrheit? Ich weiß, bin mir völlig bewusst, dass das natürlich jetzt Auswirkungen auf beide Seiten haben kann. Es hat Auswirkungen darauf, wie man lebt, also wenn man den philosophischen Aspekt ernst nimmt, hat das Auswirkungen auf die Einschätzung des Lebens. Und wenn man das Leben ernst nimmt, im Sinn von, naja, das ist eben so, hat das auch Auswirkungen darauf, dass man sich fragt, na gut, und was bleibst du nicht über, was machst du mit dieser Frage nach der Wahrheit? Auf das kann ich nicht eingehen hier. Ich möchte die Frage Philosophie und Leben ein wenig anders drehen dann im weiteren Verlauf dieser Stunde und dieser Vorlesung. Ich werde das wieder auf Wittgenstein beziehen. Ich will aber, damit bin ich zu Ende, mehr oder weniger mit diesem Ding, eines werde ich Ihnen doch noch zeigen. Ich will das zumindest deutlich machen, weil das ist also jetzt dann noch mein medientheoretischer Beitrag, dass irgendwo in diesem Zwiespalt, der da entsteht, im Zusammenhang mit Medienphilosophie die eine Möglichkeit, die sich eröffnet, die ist, dass man in Medien eingreift, um die eklatante Diskrepanz, die ich Ihnen beschrieben habe, zu vermindern zumindest, um das Ihnen zu zeigen, wie sowas möglich sein kann. Ich möchte Ihnen diese Webpage präsentieren und zum Gebrauch empfehlen. Das ist mir auch ganz wichtig, ist eine US-amerikanische Initiative, PR Watch, und es ist eine Initiative, die es schon längere Zeit gibt über Desinformation in aller Breite, und diese Art von Desinformationsbürgerinformation hat in der gegebenen Situation reagiert und hat einen extra Unterabschnitt gerade eingerichtet, Propaganda und die gegenwärtige Kriegssituation. Sie haben hier eine Unterabteilung über Kriegspropaganda, um Ihnen nur ein Ding zu zeigen. Das Ding kommt von gestern, ein Eintrag über die Koalition der Bereitwilligen, einfach mal die Information, wer das ist, und zum Beispiel angesichts dieser Informationen haben Sie auch, Sie werden das zum Beispiel nicht im Fernsehen bekommen haben, vermutlich, ich habe es im Fernsehen nicht weiter verfolgt, aber vermutlich wird das nicht im Fernsehen gefeatured worden sein. Ich habe hier zum Beispiel die Länder, diese 30 Länder, die zu den Bereitwilligen gehören, und Sie können sich Ihr eigenes Bild machen. Es steht ganz rechts, steht, wie viel Kriegsbeitrag die Länder leisten, was das jeweilige Bruttonationalprodukt ist oder sowas. Das ist also ist nicht Polemik, das ist einfach nur die dazugehörige Information. Warum es mir wichtig ist, also Sie haben hier oben www.disinfopedia.org. Wichtig und in meinem Arbeitszusammenhang relevant ist es auch noch deshalb, deswegen zeige ich es Ihnen, weil das ein Wikiweb ist, as it happens. Die Sache muss ich vielleicht ein bisschen erläutern. Ich habe etwas über das Fernsehen, über die Gesetze des Fernsehens gesagt, die sich an den Sendeanstalten natürlich entzünden. Ich habe nichts übers Internet gesagt, von dem ich etwas mehr verstehe und von dem jetzt das Folgende zu sagen ist: gerade diese Wikiwebs sind eine Möglichkeit, die Logik des Massenmediums zu unterwandern. Das sind nun nicht, man sagt sehr oft, dass das Internet schon als ein weltweit verteiltes Informationssystem, in dem es Interaktivität, wechselseitigen Austausch gibt, nicht der Logik des Broadcastings im Sinn von Fernsehen unterliegt. Das ist im Prinzip zwar richtig, aber auf weite Strecken kann man sich nichts kaufen für diese Richtigkeit, weil in dem Moment, in dem Sie Webserver haben, sind die zwar viel, viel höher in der Anzahl als Fernsehanstalten, aber der Broadcasting-Effekt des Webservers ist nach wie vor ziemlich in eine Richtung, also asymmetrisch, Abstrahlen von Informationen. Diese Situation wird durch Wikiwebs auf eine ganz interessante und wichtige Weise geändert, korrigiert. Sie können, das steht hier auch am Anfang drauf, Sie können, das wird wahrscheinlich hier sein, ja, Sie können, anyone including you can edit an article right now. Und das ist tatsächlich der Fall. Diese Wikiwebs sind so organisiert, dass Leute, die die Webseite sehen, an der entsprechenden Stelle sofort diese Webseite ergänzen können. Sie brauchen keine Zugangsberechtigung, sie können an dieser Stelle direkt tätig werden. Das hat seine großen Gefahren, wie Sie sich leicht vorstellen können, hat aber auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel sich vor Augen halten, dass das diese Disinfopedia-Seite im Rahmen von 3 Tagen reagiert hat, in einem Community-Effort auf die Entwicklungen, keinerlei schwer anlaufende Informationsvorläufe hat und schon jetzt schon direkt reagieren kann für eine entsprechende Publikum, für ein entsprechendes Publikum, hat das natürlich auch entschiedene Vorteile. Ich schalte von hier gleich auf die Wiki-Seite. Ich zeige Ihnen eine Wiki-Seite, die wir hier in Wien haben. Das sollten Sie, diese Seite sollten Sie sowieso erkennen. Das ist eine Seite, die heißt innovationphilo.at. Auf dieser Seite innovationphilo.at sammle ich Ansätze für innovative Lehre im Bereich des Instituts für Philosophie. Das betrifft mittlerweile immer mehr Kolleginnen und Kollegen. Dankenswerterweise, der Fritz Benkner hat sich da schwer verdient gemacht und jemand anderer auch noch, den ich nicht kenne, Sie sind es vielleicht. Dankenswerterweise hat zum Beispiel die Tatsache, dass wir hier diese Vorlesung aufnehmen und streamingmäßig zur Verfügung stellen, dazu geführt, dass jemand anderer, der in einer anderen Lehrveranstaltung, in einer Gotts-Lehrveranstaltung sitzt und die Sache aufnimmt, gesagt hat, das wäre doch eine gute Idee, das könnten wir auch beim Gotts machen, ersparen wir uns die Vorlesungsskripte, stellen Sie sich vor, wie viel Platzeinsparung Sie haben, wenn Sie immer nur die eine Adresse Audiothek haben müssen und nicht mehr Zetteln aufschreiben müssen, ich möchte die Vorlesungsmitschrift von so und so, wo kriege ich die und so. Es gibt eine zentrale Stelle, gäbe eine zentrale Stelle, wo viele von diesen Vorlesungen einfach abzufragen sind. Das ganze Handling des Skriptenwesens wird sich an dieser Stelle doch auch wohl ändern. Wenn ich da dabei bin, wenn ich das schon sage, das habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, Audiothek Philo.at, das ist die Seite, wo Sie zum Beispiel meine Vorlesung vor einer Woche beziehen können. Die kommen der Reihe nach dorthin. Es gibt, wie Sie sehen können, wenn Sie die Sache ein bisschen durchforsten, gar nicht so wenig, was hier zu sehen ist. So, jetzt bin ich wieder beim Wiki. Dieses Wiki verwenden wir zu mehreren Zwecken. Ich gehe also nicht davon aus, dass aus dieser Veranstaltung jetzt hier eine Initiative entsteht, aber falls Sie Initiative haben wollen, wenn Ihnen an dieser Stelle die Sache interessant ist, wenn Sie das ausprobieren wollen und so, bin ich gerne dabei, Ihnen das näher zu erklären. Ich brauche das Ding unter anderem deswegen auch noch, weil ich Ihnen da heute auch noch was zitieren möchte. Von Hegel aus der Phänomenologie des Geistes tun wir das mal hier, aber Sie können sich über diese Sachen selber informieren. Fazit darunter jetzt, Strich unter die Sache, das scheint mir von meiner professionellen Tätigkeit her die Möglichkeit zu sein, auf die gegebene Situation zu reagieren. Wollen Sie dazu was bemerken?
Eine Frage, da Sie das jetzt alles erwähnen, können Sie auch zum Sammelpunkt ein Wort sagen?
Aber gerne. Nichts lieber als das. Wenn Sie in dem Innovationsbereich sind, gehen wir da wieder zurück, da haben Sie nicht nur die Lehrveranstaltungen von Richard Heinrich, Franz Wimmer, Ulrike Kadi, das ist alles, was da rechts stattfindet, sondern Sie haben hier links auch eine Reihe von weiteren Services des Institutes, und eines von diesen Services ist das. Das würde ich Ihnen also auch sehr ans Herz legen, aus mehreren Gründen, obwohl ich hier auch eine Stunde drüber reden müsste, was das alles auf sich hat. Das Ding heißt also sammelpunkt.philo.at, Doppelpunkt 8080, und ist ein online elektronisches Archiv für philosophische Texte. Es enthält auf der einen Seite mittlerweile sind wir ungefähr bei 380 Beiträgen. Sie können diese Beiträge hier durchschauen nach entsprechenden Einteilungen. Kulturwissenschaftliche Sachen, Geschichte der Philosophie, nach Disziplinen aufgeschlüsselt. Und das sind, das muss man dazu sagen, das sind von der Idee her bereits publizierte Texte, die in Zeitschriften oder auch in Büchern, Buchkapitel, Bücher vorliegen, die es aber hier in elektronischer Form gibt. Die Idee im ersten Durchgang ist die, es gibt natürlich schon eine ganze, also nicht, es gibt nicht sehr viel, sagen wir es mal so, ich sag's kontrafaktisch. Wenn Sie sich die philosophischen Homepages im deutschen und im anderen Bereich durchsehen, dann finden Sie, dass die beliebtesten Seiten in philosophischen Homepages gleich nach den Seiten, wo steht, am Institut befinden sich diese und diese Lehrenden, wir haben die Leute. Die zweitbeliebteste Seite, also beliebt in dem Sinn, was am öftesten vorkommt, sind Publikationsdaten, Listen von Publikationen. Damit hat es das Folgende auf sich: alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sowieso einfach berufsbedingt Listen von dem, was sie publiziert haben. Und es ist so schön und einfach, diese Liste in HTML zu konvertieren und ans Netz zu geben. Ein bisschen früher waren das Federbüsche. In der US-Amerika, also im früheren präkolumbianischen Amerika und so, hat man diese wunderschönen Headgears gehabt oder Trachten mit schönen Quasteln und so. So ähnlich fungieren diese Literaturlisten als Kennzeichnungen, auf welchen Schlachten man jeweils gewesen ist, was man da beigetragen hat zu den Dingen. Man ist wirklich ein hochdekorierter wissenschaftlicher Autor. Ich leiste mir das sozusagen voll, jetzt hier an dieser Sache Kritik zu üben, denn ich bin Partei an der Stelle. Ich habe eine andere Vorstellung dafür. Ich sage, ausgezeichnet, hochdekoriert, sehr gut, gebt uns doch das, was ihr da geschrieben habt. Ist ja interessant, ich zweifle gar nicht daran, dass das wichtige Dinge sind, aber es ist einfach lächerlich, uns mitzuteilen, dass ich das geschrieben habe in einer Zeit, in der die Möglichkeit schlicht und einfach vorhanden ist, der Öffentlichkeit den Inhalt mitzuteilen, damit sie etwas machen können damit, und nichts davon geschieht. Also die Sachen, diese wunderschönen Literaturlisten sind alle in den Homepages verfügbar und sind nicht weiter umsetzbar. Die Idee hinter sowas ist, dass man die fachgemäß aufbereiteten Literaturlisten ergänzt um den Inhalt, um den es da geht. Man muss wohlgemerkt, das ist ja das Wichtige dran, wohlgemerkt, das sind Dinge, seit 15 Jahren haben, traue ich mich mal zu sagen, im deutschen Sprachraum die Philosophinnen und nicht nur die Philosophinnen, alle ihre Publikationen auf irgendeiner Diskette oder in irgendeiner Form vorhanden. Das ist alles vorhanden. Das ist dann veröffentlicht in einem obskuren Journal irgendwo oder auch in einem nicht so obskuren Journal und wird aber an dieser Stelle nur zugänglich gemacht, wenn man sich das Journal ausborgt, wenn man das kopiert. Wohlgemerkt, das sind wissenschaftliche Tätigkeiten, das ist etwas, was mit Öffentlichkeit von vornherein zu tun hat. Es geht nicht darum, dass man da irgendwas, dass da jemand was dafür bekommen würde, dass man da zahlen müsste, sondern es ist von vornherein ein Beitrag zur Öffentlichkeit im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit. Und diese Öffentlichkeit könnte vermehrt werden. Und die Idee des Online-Archivs ist einerseits, diese Geschichten, Bücher, die vergriffen sind und sowas mit ins Netz zu bringen. Zweitens aber, deswegen ist es für Sie doch auch interessant, habe ich hier unten, ich habe sozusagen einen extra Abschnitt Seminararbeiten, Diplome, Dissertationen. Ein Plan, der hier verfolgt wird, ist, dass man Diplomarbeiten und Dissertationen am Institut für Philosophie, muss nicht nur hier sein, aber auch hier an dieser Stelle zur Verfügung stellt. Gibt es nicht mal noch so wenige? Also gerade im Bereich Logik, analytische Philosophie, Theorie digitaler Medien gibt es doch einiges, und die Sache ist die, sehen wir es uns einmal an, ob das funktioniert. Sie klicken da drauf, Sie haben ein Abstract und Sie haben den vollen Text als HTML zugänglich. In der Regel ist es auch PDF. Das heißt, schauen Sie sich das an und tragen Sie dazu bei. Die schönste Sache, davon habe ich noch nicht gesagt, oder also mindestens eine ganz wichtige Sache habe ich noch nicht gesagt, das sieht so aus, wie wenn es eine weitere Webseite gäbe, an der halt Sammeltätigkeit stattfindet. Warum soll man dann nicht beim Google schauen, wie ich es vorher auch gemacht habe? Dazu ist es das Folgende zu sagen, was Sie da gesehen haben, diese Informationsseite mit den entsprechenden Angaben, Keywords und wo das Ding erschienen ist, also in dem speziellen Fall ist es eine Diplomarbeit und deswegen bibliografietechnisch nicht so spannend, aber nehmen wir mal die Sache von der Frau Power-Studer, die ich gerade reingegeben habe, Freedom, Equality und so weiter, dann haben Sie hier die entsprechend korrekte bibliografische Information und die Abstracts und die Keywords und allenfalls Literaturangaben. Das Wichtige ist jetzt, dass alles das, was Sie hier drinnen stehen haben, abgesehen vom wirklichen Inhalt, der woanders ist, alles das ist in einem standardisierten Austauschformat erfasst in dem Webserver. Das ist ein standardisiertes Format, das international für die Abwicklung von Bibliografie-Datenaustausch gängig ist. Und es kann jetzt ein sogenannter Harvester, das sind Maschinen, die gerade Daten dieses Formats verarbeiten können, kann automatisiert aus Archiven dieses Typs die Daten extrahieren und in einem größeren Zusammenhang darstellen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das, was da drinnen ist, an dieser Stelle zugänglich ist, sondern es gibt mindestens drei, das zeige ich Ihnen nicht, wenn Sie bei Sammelpunkt reinschauen, finden Sie es leicht, es gibt mindestens drei sehr mächtige, große internationale Bibliografie-Suchmaschinen, die automatisch die Inhalte von dem Ding rausnehmen und weiterverarbeiten. Das heißt, wir haben an der Stelle, da sind wir jetzt von einer anderen Seite auf das Problem von Informationsverarbeitung gekommen. Wir haben Informationen, die nicht so gehandhabt werden, dass sie hier drinnen sind, dass ich hier drauf sitze und niemandem anderen was erlaube, sondern das geht im Internet sowieso in dieser Weise nicht. Aber wir haben den weiteren Schritt darüber hinaus, dass wir sagen, produktiv und aktiv wird das Format dieser Informationen so gewählt, dass die entsprechenden Maschinen damit optimal etwas anfangen können, zum Zweck der Verteilung des Inhalts, der da drin dahinter steckt. Es war eine lange Antwort, aber es liegt mir am Herzen, wie Sie sehen.